So, herzlich willkommen zum Vortrag Geschäftserfolg durch Software, die passt. Vielen Dank, dass Sie diesen Vortrag heute gewählt haben. Ist auch der Teil 1 des Vortrages. Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Gerald Oberleitner. Ich bin bei der Microsoft für den Lösungsvertrieb von Visual Studio verantwortlich. Habe heute auch noch zwei Kollegen bei mir in der Präsentation, die aus unserem Partnerbereich kommen, die auch sehr viel aus der Praxis berichten werden. Auf der einen Seite den Willi Faumer von der Firma TechTalk und den René Weiß von der Firma Anecom, beides ALM Gold Certified Partner in unserer Partnerlandschaft. Ja, starten wir gleich los oder gehen wir ein bisschen in die Materie hinein? Vielleicht kennen Sie auch die Situation, wenn Sie den Vortrag heute gewählt haben, dass Sie in einem Projekt auch schon einmal eine schwierige Situation hatten, dass Sie dort vielleicht auch die Situation vorgefunden haben, im Verzug zu sein mit einem Projekt, mehr oder weniger oder in einem größeren zeitlichen Rahmen. Vielleicht auch, dass es zur Abgabe hin etwas knapp geworden ist, also dass zur Abgabe hin vielleicht nicht mehr alles so optimal im Projekt funktioniert hat. Oder dass auch am Projektumfang, am Projektscope etwas geändert wurde und hier auch der Auftraggeber sehr dynamisch mit dem Projekt umgegangen ist. Budget, wie geht es Ihnen auch mit dem Thema Budget? Auch ein großes Thema in Projekten. Vielleicht haben Sie da auch schon die ein oder andere positive und negative Erfahrung gemacht. Wenn Sie in Projekten diese Situationen schon mal kennengelernt haben, dann haben Sie vielleicht auch vorgefunden in Projekten, dass Sie ein relativ komplexes Projekt-Setup haben, dass es hier verschiedenste Problemstellungen gibt, die an Sie herangetragen werden, entweder von verschiedenen Anwendern oder aus verschiedenen Fachabteilungen und dass das nicht immer zu einer einheitlichen Lösung führt oder führen muss. Im Management eines solchen Projektes finden Sie vielleicht auch sehr oft komplexe Projekte und Verwaltungsprozesse vor, die hier zusätzlich den Ablauf eines solchen Projektes etwas verkomplizieren. Im Ende bedeutet es dann für den Kunden oder für den Auftraggeber der Software, dass er eigentlich sehr unsicher ist bezüglich einer zeitlichen Abwicklung des Projekts oder da sehr viel Unsicherheit entstehen kann und dass auch lange Release-Zyklen eines der Probleme hier sein können. In diesem Zusammenhang, was können Sie sich heute von der Präsentation erwarten oder was möchten wir Ihnen heute auch in der Präsentation zeigen? Wir möchten Ihnen anhand eines fiktiven Projektes, eines Beispielprojektes, was wir uns überlegt haben, zeigen, wie man mit agilen Abläufen und Vorgehensmodellen Geschäftserfolg in Softwareprojekten erzielen kann. Wir werden dazu auch unsere Werkzeuge einsetzen aus der Microsoft-Welt, das heißt Visual Studio und Team Foundation Server werden in unserem Projekt eine Rolle spielen, aber eben auch die Methodik und der Ablauf eines solchen Projektes. Und zu dem Thema darf ich dann auch gleich übergeben an den Willi Faumer. Und der Willi wird uns eine Einführung geben in eines der Vorgehensmodelle, die hier angewendet werden können. Wir haben uns in unserem Projekt heute für Scrum entschieden und der Willi wird uns ganz kurz erklären, was das ist und was man damit machen kann.
Danke, Gerald. Ich habe hier eine Übersichtsfolie, wo Scrum auf einem Bild dargestellt wird, von Mitch Lesses, ein Scrum-Trainer, den wir auch regelmäßig nach Wien bringen. Man sieht hier verschiedene Elemente, die im Scrum-Prozess wichtig sind. Auf der linken Seite sehen Sie die Vision. Die Vision ist das, was irgendwie am Anfang des Projekts steht, wo man sagt, wo will man eigentlich hin, was ist unser Ziel? Wir haben beobachtet, dass das sehr oft fehlt, dass die Auftraggeber schon sehr detaillierte Spezifikationen liefern und man eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen, was ist eigentlich das Ziel, wieso wollen die das eigentlich, sondern man ist schon sehr stark in den Details drin, in den einzelnen Anforderungen. Also die Vision ist etwas, was ganz wichtig ist am Anfang des Projekts. Wir haben hier für unser Projekt ein Beispiel gewählt eines Shops, bei dem man Spielzeugflugzeuge, Modellflugzeuge kaufen kann und wir haben als Vision jetzt festgelegt, dass wir da der umsatzstärkste Shop werden wollen, der solche Modelle verkauft. Was kommt dann als Nächster? Wir haben jetzt die Vision, das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, was sind jetzt die wirklich der tatsächlichen Anforderungen. Da gibt es im Scrum den Begriff des Product Backlog. Der Product Backlog ist einfach eine Liste aller Anforderungen. Man wählt meistens die Form von User Stories, wie man diese Anforderungen formuliert. Eine Liste aller Anforderungen, wobei das Wichtige ist bei dem Product Backlog, erstens, die Anforderungen sind sortiert nach der Priorität. Priorität im Sinne von Business Value, also was ist wirklich für die Anwender am wichtigsten, das wird wirklich als erster implementiert. Das ist die Reihenfolge im Product Backlog und das Zweite, was wichtig ist beim Product Backlog, das kann sich auch ändern im Projektverlauf. Der Scope ist nicht fixiert, es können neue Stories im Projektverlauf hinzukommen, es können Stories, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind, auch weggenommen werden. Man arbeitet es der Reihe nach durch, aber es kann sich weiter unten zum Beispiel dann noch was ändern, sodass man später im Projektverlauf vielleicht was anderes macht, als man am Anfang geglaubt hat. Also hier hat man eine Agilität, Flexibilität drin. Dann gibt es den Begriff des Sprints. Der Sprint dauert 2, 3, 4 Wochen normalerweise. Das heißt, es ist sozusagen ein abgekapseltes Mini-Projekt, wo das Team einen Teil dieses Product Backlogs abarbeitet. Das sehen Sie hier in der Mitte, das ist der sogenannte Sprint Backlog. Das heißt, man nimmt einen Teil der Stories, natürlich die ganz oben sind im Product Backlog, die man als die höchste Priorität haben, in den Sprint Backlog hinein und sagt, die wollen wir jetzt innerhalb dieses Sprints abarbeiten und bricht das dann noch weiter hinunter auf Task und unterhält sich über die Details. Akzeptanzkriterien werden wir dann in der Demo sehen. Das heißt, das Team arbeitet hier am Sprint Backlog. Und da ist auch der Trick dabei, dass der Sprint-Backlog wirklich fix ist. Also ich habe ein Mini-Projekt, einen Sprint, wo der Scope fixiert ist. Im Sprint-Backlog ändert sich dann während des Sprints nichts. Wenn neue Anforderungen reinkommen, dann müssen die in den Product-Backlog hinein. Dann habe ich eben diesen Sprint. Das heißt, es wird kontinuierlich gearbeitet. Die Entwickler arbeiten, setzen das um in diesen 2 bis 4 Wochen. Es gibt dann noch den Begriff des Daily Stand-Up-Meetings, Daily Scrum-Meeting. Stand-Up deshalb, weil man tatsächlich steht und das dauert auch nur 15 Minuten. Und der Sinn dieses Stand-Up-Meetings ist, dass das Team sich abstimmt, sich koordiniert. Jeder sagt, was habe ich gemacht gestern, was habe ich heute vor, habe ich vielleicht irgendwelche Probleme, hänge ich irgendwo, muss mir irgendjemand helfen. Das macht man üblicherweise in der Früh 15 Minuten lang und das Stehen hilft auch, dass das tatsächlich nur 15 Minuten dauert. Und wenn man dann fertig ist mit dem Sprint, gibt es dann das, was sich hier nennt, Potentially Shippable Product Increment. Das heißt, man hat wirklich einen Teil des Produkts dann fertig, qualitätsgesichert fertig. Das heißt, in dem Sinne, dass ich das potenziell auch tatsächlich in den Einsatz bringen kann. Potenziell deshalb, weil es natürlich von der jeweiligen Situation abhängt, ob ich wirklich alle 2 Wochen eine neue Release live schalten kann, oder ob ich vielleicht größere Release-Zyklen habe und diese Zwischenversionen vielleicht nur auf eine Test-Deployment mache, sodass der Kunde sich das anschauen kann, aber es noch nicht wirklich in Betrieb geht. Das hängt jetzt von der Projektsituation ab. Sehr oft werden wir gefragt, ja, das klingt ganz gut, das Scrum, man ist flexibel, man ist agil, man hat nicht mehr diesen riesen Ballast, den der Gerwald zuerst vorgestellt hat. Wann ist das sinnvoll? Wo kann ich Scrum-Projekte wirklich gut einsetzen? Also einerseits die Größe ist wichtig des Projekts. Es funktioniert ganz gut, wenn man so zwischen 4 und 9 Entwickler hat. Also wenn man weniger hat, nur mit 1, 2 Entwicklern wird man das nicht machen, dann ist auch das eigentlich ein zu schwergewichtiger Prozess. Gewisse Elemente kann man vielleicht daraus nehmen, aber sicher nicht den ganzen Prozess. Und wenn es größer ist, geht es auch, aber da muss man sich dann überlegen, wie man Scrum skaliert. Da gibt es dann eigene Methoden, Scrum auf Scrum und so weiter. Aber so 4 bis 9 ist auch unsere Erfahrung, das funktioniert sehr gut. Das Zweite, was wichtig ist, ist ein gewisses, ist die Einstellung auch von Auftraggeber und Auftragnehmer, das Bewusstsein, dass sich Anforderungen ändern. Wenn alle der Meinung sind, die Anforderungen sind fix, es ändert sich nichts, das wird garantiert so bleiben. Ich habe das in der Praxis noch nie in einem Projekt erlebt, dass das wirklich so ist. Aber wenn alle diese Meinung haben, dann macht so ein agiles Vorgehen keinen Sinn. Insofern ist auch die Vertragssituation wichtig. Also wenn ich einen Vertrag habe, wo alles fixiert ist, also Preis, Umfang, Zeitplan, alle Ressourcen, alles ist fixiert, dann tue ich mir etwas schwerer damit. Man kann vielleicht das dann intern für die Projektabwicklung verwenden, aber extern gegenüber dem Kunden, der so einen klassischen Vertrag haben will, muss ich dann auch klassische Methoden, klassisches Change Management ins Spiel bringen, um mein Budget abzusichern. Also das sind so die Rahmenbedingungen, wann Scrum gut funktionieren kann.
Genau, wir haben uns in unserem Projekt auch für Scrum entschieden, weil wir ja einen sehr dynamischen Deployment-Zyklus dann nachher auch auf unserer Seite sehen werden. Ja.
Gut, was ich als Nächster vorstellen will, das war jetzt so ein Überblick über den Scrum-Prozess. In Scrum gibt es gewisse Rollen, die definiert sind, die sind ein bisschen anders als im klassischen Projektmanagement. Also es gibt zum Beispiel die Rolle des Project Managers oder Projektleiters gar nicht mehr. Und dafür gibt es andere Rollen. Eine Rolle, die sehr wichtig ist, ist der sogenannte Scrum Master. Hört man relativ oft, dessen Ziel ist es oder dessen Aufgabe ist es, auf die Effizienz des Teams zu achten. Das heißt, der schaut darauf, dass das Team gut arbeiten kann, dass es ungestört arbeiten kann, dass es in seinem Sprint das arbeiten kann, abarbeiten kann, was ausgemacht ist, ohne dass sich da irgendwelche Einflüsse ergeben, dass das Team vielleicht abgezogen wird oder sonst was. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, die das Team hat, sei es jetzt, keine Ahnung, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas muss behoben werden, dann ist der Scrum Master dafür zuständig. Das heißt, wirklich die Effizienz des Teams und das Team wirklich schützen, dass es sozusagen in den Sprint das abarbeiten kann, wofür es sich entschieden hat, das abzuarbeiten, wofür es sich committed hat. Die zweite wichtige Rolle ist der Product Owner. Der Product Owner ist eigentlich der das Ziel vorgibt. Der sagt, wo wollen wir hin? Der gibt das Ziel vor und definiert auch die Anforderungen. Vielleicht in Abstimmung mit dem Team, mit einem Analysten, aber der ist der, der wirklich sagt, das sind meine Anforderungen, das sind meine User Stories und der gibt auch die Prioritäten davor. Der sagt, in der Reihenfolge möchte ich das abgearbeitet haben, das ist wichtig für dieses Projekt und das ist weniger wichtig. Also ganz wichtige Rolle, der Product Owner in dem Sinne auch gewisse klassische Projektmanagement-Funktionen aufgeteilt auf den Scrum Master und auf den Product Owner. Der Product Owner, ganz wichtig, ist auch der, der irgendwie das Budget vorgibt, verwaltet, sei es jetzt, dass es wirklich sein eigenes Budget ist oder dass er irgendwelche externen Stakeholder hat, die ihn beauftragt haben und dieses Budget zur Verfügung gestellt haben. Wenn es verschiedene Anforderungen gibt von verschiedenen Fachabteilungen, von verschiedenen Benutzergruppen, der Product Owner ist der, der mit allen reden muss und der das bündeln muss und gegenüber dem Team der Ansprechpartner ist, was die Anforderungen betrifft. Dann der Begriff des Teams ist schon öfter gefallen. In Scrum gibt es jetzt keine Unterscheidung zwischen Entwicklern und Testern und ich weiß nicht, Usability-Experten, was auch immer. Es gibt nur ganz allgemein das Team. Das liegt daran, dass der Begriff cross-functional ganz wichtig ist. Das heißt, im idealen Team kann jeder im Team alles machen. Ja? Wir wissen natürlich, dass es in der Praxis oft ein bisschen schwerer ist. Die Tester werden vielleicht keine Entwicklungsfähigkeiten haben. Die Entwickler können vielleicht auch ein bisschen testen. Usability-Experten, was auch immer. Aber zumindest sollte man nicht so diese klassische Trennung haben, Datenbankentwickler, Frontend-Entwickler. Das sollte man aufbrechen und eher in vertikal als horizontal denken. Also das ist so eine Vorgabe, ein Ziel, das man erreichen sollte, cross-functional Team, auch wenn man es in der Praxis nicht hundertprozentig schafft. Und ein zweiter wichtiger Begriff beim Team ist, dass es selbst organisiert ist. Das heißt, auch das Team übernimmt gewisse klassische Projektmanagement-Funktionen. Das bezieht sich vor allem darauf, dass das Team auch sagt, innerhalb des Sprints zum Beispiel gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Tasks, die gemacht werden müssen. Und es steht jetzt keiner da, kein Projektleiter und sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Sondern das Team nimmt sich selbst die Aufgaben, die geplant wurden für diesen Sprint und entscheidet selbst im Daily Stand-Up zum Beispiel täglich, wer was macht und ohne, dass es da einen externen braucht. Also auch, oder auch was die Infrastruktur betrifft, welche Tools werden eingesetzt oder welche Entwicklungsvorgaben haben wir. Hier ist das Team sehr selbstorganisierend. Gut, wir haben jetzt für unser kleines Rollenspiel hier, wo wir ein kleines Scrum-Projekt durchspielen wollen, diese Rollen auch besetzt. Und zwar, ich werde den Scrum Master spielen. Das passt ganz gut, weil ich das auch in realen Projekten schon öfter gemacht habe und auch unsere Kunden der Firma TechTalk schon einige beraten habe, was die Einführung von Scrum betrifft und hier die Rolle eines Scrum-Coaches auch habe. Wichtiges Thema heute ist natürlich auch der Team Foundation Server im Zusammenspiel damit. Auch hier mache ich Beratung für die Einführung vom Team Foundation Server. Gerwald, du bist der Product Owner?
Ich bin der Product Owner, passt auch ganz gut zu mir und zu meinem realen Leben, nachdem ich ja einen Vertriebsbereich bei der Microsoft verantworte, in meinem Fall Visual Studio, kann ich ganz gut mit Zahlen, Budget, Zielen umgehen und damit, glaube ich, passt auch der Product Owner in dem Projekt ganz gut zu mir.
Gut, und das Team haben wir auf eine Person reduziert. Schwere Aufgabe heute.
Ja, mein Name ist René Weiß, von der Firma Necon. Bin im realen Leben, so wie der Willi vorher schon gesagt hat, tätig als Softwarearchitekt und Senior Developer im .NET-Bereich und mache auch Beratung und Consulting im .NET und Team Foundation Server Umfeld.
Gut.
Wunderbar.
Gerwald, du machst weiter?
Ich mache weiter. Wir haben heute in der Einführung schon öfters gehört Begriffe wie Agil und Application Lifecycle Management und ich wollte hier jetzt einmal kurz darauf eingehen, was bedeutet das überhaupt? Wenn wir uns das Wort Agil oder Agilität anschauen, dann heißt es flink und beweglich. Das ist definitiv etwas, was wir erreichen wollen, weil wir wollen ja zielorientierter arbeiten, wir wollen hier fokussierter arbeiten, wir wollen auch ja unsere Abläufe im Projekt beschleunigen und dynamischer gestalten. Also das ist zur einen Seite da alles drinnen. Es gibt zwei bekannte Vorgehensmodelle oder Methoden, die man auch unter dem Begriff agil zusammenfasst. Einen verwenden wir heute, Scrum, ein zweiter noch, würde sagen, vielleicht noch nicht so weit verbreitender, aber gerade im Wachsen in der Softwareindustrie begriffener ist Kanban, ist ebenfalls ein Vorgehensmodell oder ein Prozess, was man den agilen Methoden zuordnen würde. Der Team Foundation Server kann hier auch zum Beispiel mit beiden dieser Methoden entsprechend umgehen. Application Lifecycle Management, das ist schon so ein bisschen, wie es der Begriff sagt, soll den Lebenszyklus einer Applikation begleiten. Also wir wollen hier von dem Beginn einer Applikationsentwicklung, dort wo es um das Erfassen von Anforderungen geht, über die Entwicklung bis hin zum Betrieb, eine Applikation prozesstechnisch begleiten und das möglichst in einem standardisierten Ablauf. Standardisierung heißt jetzt nicht, dass ich hier eine fixe Vorgabe bekomme und die muss ich eins zu eins umsetzen. Ist, glaube ich, auch etwas, was du aus der Projekterfahrung kennst. Das Scrum ist etwas, wo man sich orientiert, anhält dran, aber dem vielleicht nicht 100 oder 1000%ig folgt, sondern dort auch seine eigenen Variationen und Abwandlungen hineinbringt. Auch das ist möglich. Gibt hier auch die Möglichkeit, sehr einfach im Team Foundation Server einen solchen Prozess anzupassen. Wir werden dann später auch noch einmal kurz mit einem Beispiel darauf eingehen. Standardisierung heißt, in mehreren Projekten oder in Projektschritten ein möglichst identes Vorgehen zu haben, um dadurch auch zusätzliche Effekte zu generieren, wie dass ich Projektschritte oder Projekte vergleichen kann, Erfahrungen sammeln kann und hier dann auch auf Projekte zurückblicken kann, was man hier eventuell verbessern könnte. Wenn wir uns das Application Lifecycle Management als gesamten Prozess anschauen, dann ist es so, dass wir im Application Lifecycle Management oder am Beginn eines Projektes mit der Planung beginnen. Da gibt es Anforderungen, da setzt man sich auch mit einer Fachabteilung oder mit einem Auftraggeber zusammen, definiert, was gemacht werden soll, wie das ausschauen soll. Als zweiten Schritt haben wir dann eine Implementierungsphase. In der Implementierung, der Willi hat es schon auch ganz kurz in Anlehnung an den Scrum-Prozess erwähnt, geht es dann um die Entwicklung, um das Testen, eben um das Umsetzen des Projektes. Ich habe das da auch ein bisschen zusammengefasst, so unter dem Begriff von der Idee zur lauffähigen Software. Also da setze ich das, was ich als Anforderungen bekommen habe, was ich umsetzen möchte, was ich als Idee oder als Vision habe, versuche ich hier umzusetzen und das eben auch in einer sehr, sehr hohen Qualität und mit Qualitätskriterien. Der Prozess hört aber hier nicht auf, sondern wir beziehen hier in den Lebenszyklus einer Applikation auch noch den Betrieb ein, also dort, wo dann die lauffähige Software auch einem Endkunden zur Verfügung gestellt wird. Wir werden sehen, dass wir auch aus dem Betrieb hier sehr, sehr relevante Informationen beziehen können und auch beziehen wollen, um die Qualität in unserem Projekt zu steigern. Also auch der Betrieb ist hier etwas, was wir in diesem Prozess beleuchten wollen. Wenn wir uns diesen ganzen Kreis anschauen, dann steht der auch noch unter einer Überschrift, die wir hier als sehr wichtige Zielsetzung haben, nämlich steht hier auch in der Mitte kontinuierliche Wertschöpfung. Das heißt, wir wollen auch in diesem Prozess möglichst schauen, dass wir immer eine lauffähige Software haben, dass wir etwas haben, was wir herzeigen können, was man mit dem Auftraggeber auch besprechen kann. Das ist auch ein sehr wichtiges Element in der Agilität und wollen uns ja nicht irgendwo in stille Kämmerchen zurückziehen, 4 Wochen, 6 Wochen eine Software entwickeln und dann vielleicht vor einer dieser Problemsituationen stehen, dass wir sagen, übermorgen ist Abgabe und nichts funktioniert mehr. Also wir wollen hier auch in den einzelnen Projektschritten kontinuierlich eine Wertschöpfung mit unserer Applikation erzielen. Und wie wir das machen, das zeigen wir jetzt anhand eines Beispiels. Der René, unser Entwickler, hat sich hier eine sehr tolle Demo-Applikation überlegt und wird uns die dann auch ganz kurz vorstellen.
Dankeschön, Gerwald. Ja, wie eingangs schon erwähnt, geht es um einen Webshop und eigentlich habe ich es mir nicht ganz selber überlegt, sondern es ist eigentlich ein Standardbeispiel von Microsoft, was die einen oder anderen vielleicht schon von Ihnen kennen werden. Und es geht hier darum, dass Spielzeugflugzeuge, Modellflugzeuge und Papierflugzeuge eigentlich gekauft werden können. Es gibt schon ein paar Standardfunktionalitäten in unserem Shop, also wir haben schon einen Warenkorb, wir haben schon ein paar Produkte, die drinnen sind in diesem Webshop. Das heißt, wir können jetzt einfach eines von diesen Flugzeugen auswählen, in den Warenkorb geben, alles, was Sie kennen, was man gewohnt ist. Man kann auf Checkout gehen, um eben hier seine Daten anzugeben, wo dann der Versand hin erfolgen soll, was die Rechnungsadresse ist. Also eigentlich, denke ich, ein sehr einfaches Beispiel zu verfolgen. Und das Ziel von unserem Projekt heute wird sein, diesen Webshop zu erweitern. Gut, bevor wir da jetzt anfangen, müssen wir natürlich planen, so wie wir das gesagt haben. Und der Willi wird jetzt noch ganz kurz eine Einführung geben, wie man so etwas planen kann. Und dann werden wir auch die Planung einfach durchführen.
Okay.
Ja, wir haben ja ein sehr ehrgeiziges Ziel, eine sehr ehrgeizige Vision, weil wir wollen ja der umsatzstärkste Shop werden. Also das bedarf schon einer guten Planung.
Gut. Vielleicht, bevor wir mal in die Praxis der Planung starten, was sind eigentlich so die Probleme, die wir bei Projekten beobachten haben, bei Kunden beobachtet haben? Ich habe schon erwähnt mit der Vision, dass eigentlich die Ziele unklar sind, dass man nicht weiß, wozu ist das Ganze gut, sondern man wird konfrontiert mit einem Haufen Anforderungen. Sehr oft sind in so Anforderungsdokumenten, die wir bekommen, überhaupt keine Prioritäten drin, sondern es ist wirklich nur ein dickes Dokument, wo alles gesammelt ist und es ist überhaupt nicht klar, was davon ist jetzt wirklich wichtig für den Kunden und was ist vielleicht nice to have. Lange Release-Zyklen hast du schon erwähnt, Gerwald. Wenn man sich zurückzieht monatelang und dann zum Schluss erst der Kunde etwas bekommt, dann ist es meistens nicht das, was er sich vorgestellt hat, auch wenn er noch so viel Dokumentation und Anforderungen am Anfang geliefert hat. Und die Erhebung von Details ist in der Praxis auch sehr schwierig. Es ist fast unmöglich oder wirklich in der Praxis unmöglich, von einem komplexen Softwareprojekt alle Details vorher in einem Pflichtenheft festzulegen. Das wird sehr umfangreich, das wird sehr dick und man kommt garantiert im Projektverlauf drauf, dass man irgendwas vergessen hat oder sich irgendwas nicht zu Ende durchgedacht hat oder dass das nicht so passt. Also auch hier ist unser Ansatz eigentlich die Detailserhebung verschieben auf den jeweiligen Beginn des Sprints oder vor diesem Sprint und nicht alles vorab zu erheben. Wie machen wir das in der Praxis, wenn wir so konfrontiert sind mit einem neuen Projekt und einmal drauf kommen wollen, wie füllen wir unseren Product Backlog, unsere User Stories, die wir am Anfang haben wollen, wie füllen wir das überhaupt und wie priorisieren wir das, wie gehen wir da überhaupt vor? Was wir sehr gerne machen, ist eine Methode, die nennt sich Story Map. Das heißt, ich überlege mir mal, was habe ich in meinem Prozess. Wir nehmen jetzt zum Beispiel den Prozess, den der René hergezeigt hat. Ich kaufe etwas ein in diesen Shop. Wie schaut dieser Prozess aus? Der erste Schritt ist, ich suche mal was. Ja, ich überlege mir, was will ich überhaupt kaufen. Der zweite Schritt ist, ich lege das in den Warenkorb. Ja, mehrere Produkte, die ich kaufen will, kommen in den Warenkorb. Und der dritte Schritt ist, ich check aus, ich lasse mir das schicken. Das heißt, hier haben wir einen relativ einfachen Prozess, der so über die Zeitschiene läuft. Es gibt natürlich in so einem Shop auch andere Prozesse, administrative Prozesse, wie kommen überhaupt die Produkte in den Shop hinein. Aber das wäre ein einfacher Beispielprozess. Und auf der anderen Achse hinunter überlegen wir uns dann die Prioritäten. Das heißt, wir ordnen die User Stories in den Prozess ein und sortieren die nach Priorität. Ich habe hier jetzt mal einen ganzen Haufen solcher User Stories, nicht voll ausformuliert, sondern nur den Titel, zum Beispiel nach Kategorie auflisten. Das heißt, ich liste mir zum Beispiel alle Modellflugzeuge auf. Ich lege sie in den Warenkorb und ich schließe die Bestellung ab. Das heißt, das wären eigentlich die drei Stories, die am wichtigsten sind, um einmal den Prozess einmal durchzuspielen. Die Idee ist also, wir tun in den ersten Sprints das implementieren, wo ich einmal einen Durchstich habe durch den ganzen Prozess, wo der Benutzer wirklich schon was damit anfangen kann, und mache hier die wichtigsten Stories und dann kommen weitere hinzu, vielleicht Bilder anzeigen oder mit Kreditkarte zahlen, also sozusagen im ersten Prozess hätte ich noch gar kein Bezahler, wird vielleicht nur mit Nachname verrechnet, falls man das will. Und so kann ich mich langsam Schritt für Schritt durch diese Storymap durcharbeiten. Wir haben jetzt hier, dem was der René gezeigt hat, schon einiges implementiert. Also wir stehen nicht am Anfang des Projekts, wir haben schon einige User Stories implementiert und wir werden jetzt im nächsten Schritt eine einzige Story uns rauspicken und die planen, implementieren, testen. Das wäre sozusagen unser kleiner Sprint, den wir heute durchspielen wollen. Gut, wir haben das Ganze in einer virtuellen Demo-Umgebung, wo wir das Ganze durchspielen. Der Gerwald wird noch ein paar Worte darüber verlieren, bevor wir dann wirklich in die Planung reinsteigen.
In die Planung gehen, genau, dass wir auch wissen, mit was machen wir jetzt die Planung oder mit welcher Umgebung arbeiten wir hier. Wir haben uns eine Demo-Umgebung überlegt, wo wir heute sehen werden, dass wir über verschiedenste Zugriffsmöglichkeiten, mit verschiedensten Clients auf den Team Foundation Server zugreifen werden. Der Team Foundation Server ist so die zentrale Verwaltung unseres Projektes. Wir werden dort mit Visual Studio als Entwicklungsumgebung arbeiten. Wir werden dort auch über das Webinterface oder andere Produkte wie zum Beispiel PowerPoint aus der Office-Familie darauf zugreifen. Wo läuft jetzt die Demo-Umgebung? Wir haben hier als Demo-Umgebung ein sehr zukunftsträchtiges Setup gewählt. Unsere Demo-Umgebung läuft in einem Cloud-Rechenzentrum der Microsoft. Wir verwenden hier Windows Azure. Sie wissen vielleicht, dass es seit einiger Zeit die Möglichkeit gibt, hier auch individuell gestaltete die Images oder virtuelle Maschinen zu hosten und zu betreiben. Das heißt, das ist etwas, was wir hier gemacht haben. Wir haben ein für uns als privat abgelegtes Image, also wir verwenden hier Infrastructure as a Service, haben hier ein Image gestaltet, auf dem der Team Foundation Server läuft, auf dem auch unsere Entwicklung stattfinden wird in dieser Umgebung.
Das ist ja eher ein unübliches Setup, würde ich mal sagen, oder?
Es ist vielleicht ein Setup, was nicht ganz herkömmlich ist. Ja? Wir haben das deshalb gewählt, weil es auch mit der Entwicklung einen Zusammenhang hat. Wir hier auch ja auf einen Trend in der Entwicklung zulaufen, wo eben Demo-Umgebungen, Testumgebungen auch in einer Cloud-Infrastruktur laufen können. Wir verwenden hier eben auch dann diese Möglichkeiten, die wir hier bieten. Mhm. Vielleicht auch noch ganz kurz ein paar Worte zum Team Foundation Server selbst. Der Team Foundation Server steht uns ja als ein Serverprodukt, das heißt als ein Produkt zur Verfügung, was man von einer DVD installieren kann.
Das ist das eher das Übliche, würde ich mal sagen.
Das ist eher das Übliche, das ist auch das, was wir im Demo-Setup gemacht haben, weil wir ja hier ein privates Image, also ein Image, was nur für uns gestaltet ist, verwenden. Den Team Foundation Server gibt es aber auch als Service, eben als Software-as-a-Service-Komponente, wo ich mit mehreren ein mandantenfähiges System habe, wo ich kein eigenes Setup treiben muss, sondern wo ich mich einfach als Benutzer registriere und dann dort die Funktionalität vom Team Foundation Server vorfinde. Auch sehr praktisch, wenn ich sehr viel mit externen Mitarbeitern oder externen Projektteilnehmern arbeite und ich hier die Möglichkeit habe, auch mit denen Arbeitsschritte zu scheren, Code zu scheren, auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, muss mich hier über keine Infrastruktur kümmern. Der Team Foundation Server, aber sowie auch das Service sind eben, wie gesagt, die zentrale Drehscheibe für unser Projekt, wo Planungsaspekte, wie wir gleich sehen werden, abgedeckt werden, wo wir unseren Source Code speichern, wo wir aber auch dann nachher Feedback zu unserer Applikation sammeln. Wir können eben verschiedenste Methodiken oder Vorgehensmodelle, in unserem Fall heute Scrum, hier anwenden, und der Team Foundation Server kann hier mehrere abdecken. Und wir können eben über verschiedenste Clients zugreifen, können eine breite Variation an Projekten durchführen, ob das jetzt ein Webprojekt ist, wie in unserem Fall, oder Entwicklung einer Desktop- oder Server-Applikation oder einer SharePoint-Applikation, auch eine Integration mit einer Nicht-Microsoft-Welt in Richtung Eclipse und Java können wir mit dem Produkt abdecken. Also der Team Foundation Server, zusammengefasst zentrale Drehscheibe, der verwaltet uns alle Informationen, und wir werden das heute auch sehen und verwenden, welche Vorteile das hat, wenn diese Information zentral verfügbar ist.
Super. Das heißt, wir können jetzt eigentlich starten mit unserem Sprint Planning. Genau. Das ist ein Meeting, ich setze mir mal, ja. Und als Scrum Master wird das moderieren. Ist schon geschaltet, super.
Ja.
Was wir hier jetzt sehen, ist die Startseite von unserem Team Foundation Server. Wir greifen jetzt über Web Access drauf zu, also nicht mit Visual Studio. Ich bin ja jetzt kein Entwickler, sondern da der Scrum Master. Das heißt, für mich ist der Web Access eigentlich ideal zur Verwendung. Was man sieht hier, ist auf der Startseite gewisse Sachen, wo man auf einen Blick sieht, wo das Projekt steht. Also ein Burndown-Chart nennt sich das. Also da sehe ich jetzt innerhalb des Sprints, wie geht die Arbeit voran. Ich sehe vielleicht, wie viele Stories, wie viele Anforderungen sind noch offen, wie viele Fehler habe ich, wie läuft mein Bild. Also verschiedene Dinge, wo ich auf einen Blick sehe, was los ist. Verschiedene Links, wie ich zum Beispiel schnell zu meinem Backlog komme und ich sehe, welche Teammitglieder es gibt.
Also da würde ich Werte sehen, die einfach für das Team wichtig sind und genau, das definiert hat, wie es beurteilen möchte, wie geht es mir in meinem Projekt.
Genau, Transparenz ist ja auch ein wichtiges Schlagwort bei agilen Projekten. Also hier sehe ich, das kann ich natürlich noch ein bisschen konfigurieren, wenn ich dann noch zusätzliche Infos will, auf einen Blick, wie es dem Projekt geht. Wir schauen jetzt einmal rein in den Product Backlog. So, kommt schon. Aus der Cloud. Wie schaut so ein Product Backlog aus? Ich habe schon genannt, einfach eine Liste von User Stories. Ja? Wie schaut so eine User Story aus? Eine User Story hat immer so irgendwie den, ich mache mal die erste gleich auf, hat irgendwie immer die Form als ein, irgendeine Rolle, will ich irgendwas machen, sodass ich irgendein Ziel erreichen kann. Ich habe es hier unten noch ein bisschen ausformuliert. Also der Kunde will zum Beispiel Sachen aus dem Warenkorb wieder hinausnehmen können, sodass er nichts versehentlich kauft, was er sich anders überlegt hat. Ja? Also das wäre jetzt eine User Story, die hier als Work Item im Team Foundation Server abgebildet ist. Was wir jetzt machen im Sprint Planning, wir überlegen uns jetzt, welche Stories wollen wir in diesem Sprint implementieren. Da gibt es jetzt als wichtigstes Kriterium eigentlich, was man hier auch sieht, die Story Points. Ja. Die Story Points, ich mache es noch einmal auf, hier, da steht 3, bei anderen Story steht was anders, das sind für die Mathematiker unter Ihnen die sogenannten Fibonacci-Zahlen, ist eine Größe, eine Schätzung, wie groß ist diese Story in der Umsetzung, und zwar nicht in Stunden oder Tagen, sondern eine relative Größe. Das heißt, eine Story, bei der 3 steht, ist halt ungefähr 3-mal so groß wie eine Story, genau, die 1 steht. Und was bringt uns das? Wenn das Team länger arbeitet in dem Projekt, dann wissen wir ungefähr, wie viele Storypoints schaffen die in einem Sprint, das ist die sogenannte Velocity, und aufgrund dessen können wir dann im Sprint-Planning sagen, okay, das ist unsere Kapazität, das können wir in den Sprint hineinnehmen, und insofern können wir leichter planen, was können wir jetzt wirklich in einem kurzen Zeitraum von 2 Wochen zum Beispiel schaffen. Gut, lieber Product Owner, wir sind jetzt da im Sprint-Planning und müssen uns überlegen, welche Story wir umsetzen können. Wir haben jetzt in dem Sprint blöderweise keine sehr große Kapazität, wir sind da zeitlich sehr eingeschränkt. Das heißt, unser Vorschlag ist, dass wir einfach diese Story, die ich gerade hergezeigt habe, das Entfernen aus dem Shopping Cart, das hast du auch vorab schon gesagt, dass dir das sehr wichtig ist, dass das eigentlich ein Feature ist, was noch noch wirklich dringend fehlt in unserer Applikation, das hat eigentlich jeder Shop, das gehört eigentlich dazu, dass wir das implementieren.
Genau, also das ist etwas, was wir momentan im Shop vermissen, ist auch sehr starkes User-Feedback, was wir dort bekommen von unseren Benutzern, ist der Fachabteilung auch sehr wichtig, dass wir dieses Feature implementieren. Also wenn wir es auf der Priorität betrachten, steht es auch auf der Prioritätenliste ganz oben. Das wäre ein gutes Beispiel, okay, was wir heute durchmachen.
Dann werden wir diese Story mal als erster besprechen. Wobei jetzt für die Entwickler natürlich die Story allein ein bisschen zu wenig Informationen für die Entwicklung enthält. Was wir jetzt vorab schon gemacht haben, wir haben sogenannte Akzeptanzkriterien definiert. Das heißt, das ist eine Methode, sich zu überlegen, was muss jetzt wirklich im Detail implementiert werden. Das sind eigentlich die Fragen, die man dem Product Owner am Anfang stellt. Er sagt in dem Sinne, was muss am Ende fertig sein, wie willst du das testen, wie willst du das überprüfen, dass das wirklich erledigt ist. Insofern wirklich Akzeptanz. Der Product Owner nimmt diese Akzeptanzkriterien wirklich her, um dann am Ende des Sprints diese Story zu akzeptieren. Das heißt, es geht auch schon ein Schritt in Richtung Testfälle. Für richtige Testfälle braucht man dann vielleicht noch mehr Details und Daten, aber das sind die Detailebene, die wirklich die Entwickler brauchen. Also die Story allein ist zu wenig. Wir haben da jetzt ein paar, ich werde sie nicht alle vorlesen, schon runtergebrochen. Zum Beispiel, dass das nur auf der wirklichen Seite möglich ist, wo der Warenkorb angezeigt wird, aber nicht dann auf der nächsten Seite, wo ich nochmal die Zusammenfassung meiner Bestellung sehe. Da kann ich dann nichts mehr entfernen, da müsste ich zurückgeben. Dass ich das für jedes Ding, was im Warenkorb drinnen ist, einzeln machen kann und es keine Möglichkeit gibt, alle auf einmal rauszuschmeißen. Und dann gibt es noch ein paar andere Akzeptanzkriterien. Da ist vielleicht auch gut, wenn im Sprintplanning im Team zum Beispiel ein Tester dabei ist, weil der stellt vielleicht dann noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Randbedingungen, irgendwelche Dinge, an die sonst nur Tester denken, die überlegen sich oft dann auch, was kann alles schiefgehen. Das kann man auch in den Akzeptanzkriterien dann verpacken.
Gut. Ja, na, ich habe mir das vorher auch schon durchgelesen.
Ja, reicht jetzt, oder? Kannst du es implementieren, oder?
Ja, noch nicht ganz eigentlich. Also die Akzeptanzkriterien, ja, sind total verständlich und kenne mich auch aus, was der Gerwald meint, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo und wie gewünscht ist, dass der Button angezeigt ist. Könnte man vielleicht noch irgendeinen Hint geben, irgendwas aufzeichnen, zeigen, wo dieser Button hin soll?
Ja, also das stimmt natürlich, die Akzeptanzkriterien sind sehr textorientiert, sagen wir mal, und ein Bild ist manchmal besser als 1000 Worte. Wir haben das jetzt auch schon vorbereitet. Moment, ich muss auf den Desktop wechseln. Indem wir da das Storyboarding-Feature von PowerPoint nutzen. Und
genau.
Ja, Gerwald, du hast das vorbereitet.
Wir sind jetzt gerade beim Meeting etwas beengt, aber wir werden das ganz gut schaffen. Was ich als Product Owner hier im Vorfeld schon gemacht habe, ist, dass ich hier mit der Fachabteilung oder mit den Auftraggebern auch abgestimmt habe, wie soll das ausschauen, was wäre eine Visualisierung dieser Funktionalität. Was wir dazu verwenden, ist PowerPoint. Sie werden sich vielleicht fragen, warum PowerPoint? PowerPoint ist etwas, was nahezu jeder hat, was auch in der Fachabteilung sehr verbreitet ist. Und wir haben hier PowerPoint mit einer Funktionalität erweitert, nämlich die des Storyboardings. Sie sehen, da bekommt PowerPoint hier auch im Menüpunkt entsprechend eine Erweiterung. Ich habe in dieser Erweiterung auch ein sehr wichtiges Element drinnen, eine Vielzahl an Vorlagen und Icons, die mich dabei unterstützen, das richtige Look and Feel dieser Applikation auch zu erzeugen. Sie sehen, das geht jetzt nicht nur für Microsoft, die Microsoft-Welt oder Microsoft-Produkte. Sie sehen hier auch, dass hier iPad, iPhone-Vorlagen enthalten sind. Also das heißt, auch die Community erweitert hier entsprechend die Vorlagen und bringt hier immer wieder zusätzliche Vorlagen ein. Wir haben hier jetzt einmal eine sehr, sehr einfache Vorlage gewählt, nämlich die eines Webbrowsers, die hier auch eine grobe Skizzierung uns gibt. Wir sehen hier noch einmal auch den URL unserer Cloud-Applikation. Damit sieht man auch, dass der Shop eben auf Windows Azure läuft und von dort erreichbar ist. Haben hier eine grobe Übersicht zu unserem Shop und in einer zweiten Ansicht hier den Bestell- und den Warenkorb. Und um das besser darstellen zu können oder zu visualisieren, haben wir jetzt hier auch eingezeichnet, wo denn die Möglichkeit bestehen soll, das Produkt wieder aus dem Warenkorb zu entfernen. Ist wie gesagt eine grobe Skizze, an der man sich orientieren, festhalten kann, soll es keine fertige grafische Implementierung von dem Projekt sein. Mhm. Für andere Projekte vielleicht ganz kurz, wenn wir hier noch die Zeit haben, sehen Sie auch, wenn Sie hier jetzt weitere Projekte machen würden, zum Beispiel einmal eine Phone-Applikation oder eine Windows 8-Applikation zu unserem Webshop, dann finden wir hier auch die entsprechenden Vorlagen. Das heißt, wir können uns hier zum Beispiel ein Windows Phone heraussuchen aus unserer Bibliothek und könnten dann so auch die grafische Darstellung einer Phone-Applikation zeichnen. Ist aber etwas, was wir heute hier nicht machen möchten, nur um hier ganz kurz auch noch die Möglichkeiten des Storyboardings zu skizzieren. Wie kommt es vielleicht der Entwickler zu unserem Storyboard oder wie kann er darauf zugreifen? Wir haben jetzt die Möglichkeit nachher unser PowerPoint, was wir hier sehr einfach gestaltet haben, auch einer User Story hinzuzufügen. Das heißt, dass sie aus dem Team Foundation Server für den Entwickler sichtbar ist. Dazu verwenden wir hier eine Funktionalität des Storyboards mit einer Aufgabe aus dem Team Foundation Server zu verlinken. Das heißt, wir suchen uns hier entsprechend eine User Story heraus, damit das jetzt einfacher ist und wir uns nicht durch eine lange Liste scrollen müssen. Kenne ich die ID der User Story, das heißt, wir werden das hier der User Story 70 zuordnen. Das ist auch das, was wir vorher als Anforderung bearbeitet haben, nämlich ein Kunde soll auch die Möglichkeit haben, ein Flugzeug aus dem Warenkorb wieder zu entfernen. Natürlich kann ich hier auch nach anderen Kriterien suchen, wie gesagt, der Übersichtlichkeit halber hier mit der ID. Wähle diese User Story aus und verlinke dann unser Storyboard mit dieser User Story. Das heißt, das ist jetzt für den René sichtbar und der René hat dann auch in Kürze die Möglichkeit, sich dieses Storyboard anzuschauen und hat hier die grafische Visualisierung. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben vorher auch gesagt, ist eine sehr einfache Darstellung von PowerPoint. Ein weiterer Grund, warum wir hier PowerPoint verwenden, ist, dass PowerPoint auch Animationen kann, dass ich hier rudimentär Grafiken drinnen bearbeiten kann. Also wenn ich wirklich ein sehr umfangreiches Storyboard erzeuge, dann mache ich da so eine Art Daumenkino, wo ich auch da wirklich sehe, was passiert, wenn ich weiterklicke in der Applikation oder wenn ich eben eine touchbasierte Applikation habe, dass ich dann wirklich einen Finger simuliere, der irgendwo hinklickt. Wenn ich einmal ein Storyboard erstellt habe, ist es ein ganz normales PowerPoint-File und kann das dann eben auch meiner Fachabteilung oder dem Management zur Verfügung stellen, dass es dann einmal dieses Storyboard sich anschauen kann, die Animation durchgehen kann und ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie denn die Applikation im Endeffekt ausschaut. Ja, soweit aber zu meiner Tätigkeit hier mit der Erstellung des Storyboards und der Verlinkung zu einer User Story.
Das heißt, jetzt eine Frage nochmal an die Entwicklung. Jetzt haben wir die Akzeptanzkriterien, jetzt haben wir das Storyboard, wir wissen, wo dieser Button hin soll, wie das ausschauen soll. Jetzt haben wir eigentlich alles,
ja, oder? Kenn mich aus, weiß, wo es hin soll, das Feature. Mhm. Von dem her gut. Passt das ganz gut.
Das heißt, wir nehmen einfach diese Story jetzt in unseren Sprint auf. Wir sind jetzt im Sprint 2, ein bisschen was haben wir schon implementiert im Sprint 1, wie wir gesehen haben. Und ich tue die einfach mit Drag und Drop darüber und damit. Man sieht es hier, ist jetzt dem Sprint 2 zugeordnet. Wir haben noch ein paar andere drin im Sprint 2, damit unser Taskboard dann nicht so leer ist. Aber jetzt für die Demo werden wir diese eine Story,
ganz genau, passt, ja,
implementieren. Gut, das heißt, wir sind eigentlich mit Sprint Planning fertig. Mehr müssen wir da nicht machen. Und der nächste Schritt ist eigentlich das Task Planning. Das Task Planning schließt unmittelbar an das Sprint Planning an. Und im Task Planning überlegt sich jetzt das Team, was müssen wir jetzt wirklich tun, um die Stories, die wir jetzt geplant haben, zu implementieren. Ich schalte hier wieder um auf den Team Foundation Server, auf den Web Access, und ich gehe jetzt mal zum Board. Ja, da sind wir, yes. Und wieso ist das jetzt da nicht drinnen?
Vielleicht schon mal.
Refreshen. Oder habe ich zuerst was falsch gemacht beim Drag und
Drop? Ah, du hast das nicht gespeichert.
Ich habe es nicht gespeichert, okay. Okay. Und jetzt Board, oder?
Ja.
Jetzt so. Ist sie drinnen, okay. Das heißt, ich habe hier die neue Story aus dem Warenkorb entfernen und eigentlich noch keine Tasks dazu. Wir müssen uns das überlegen, jetzt aus der Entwicklung, das interessiert jetzt den Product Owner wahrscheinlich weniger, aus der Entwicklung heraus, was müssen wir jetzt wirklich tun, um das zu implementieren? Was sind die Tasks? Was würdest du sagen?
Im Prinzip, nachdem wir eine Webseite haben, haben wir sicher mal ein Frontend, was entwickelt werden muss. Also Entwicklung vom Frontend,
würde ich mal. Frontend, okay.
Wo wir halt dann die ASPX-Seite, die HTML-Seite anpassen. Was jetzt auch das Team noch macht, ist noch eine Schätzung abgeben für diesen einen Task.
Genau, wollte ich gerade fragen. Was schätzt du? Das Team wird immer gefragt nach Schätzungen.
Ja. In diesem Fall sind Stunden, also jetzt keine Storypoints, so wie vorher bei den User-Stories, sondern echte Stunden. Ich würde es einmal sagen, für das Frontend, das geht relativ schnell, nehmen wir 2 Stunden. Mhm. Ganz wichtig dabei ist auch noch, dass die Tasks sich möglichst an einem Tag ausgehen sollen. Also sollte da mehr als 8 Stunden drinstehen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Task eigentlich zu groß ist.
Da muss man sich irgendwie aufsplitten auf mehrere Tasks.
Genau.
Damit man auch wirklich im Daily-Stand-Up jeden Tag in der Früh wirklich ein Vorankommen sieht. Also wenn mein Daily-Stand-Up mir jemand erzählt, ich habe dasselbe gemacht wie gestern und mache das heute wieder, dann ist es irgendwie langweilig. Ja? Dann habe ich keine Transparenz, was da wirklich passiert.
Ganz genau.
Gut, das ist ein Task, den speichern wir gleich. Und ja, Frontend allein wird nicht reichen, oder?
Ganz genau.
Fügen wir gleich einen zweiten hinzu.
Und nochmal einfach halber, wir erweitern noch das Backend. Mhm. Hier kommt es einfach wirklich darauf an, was entwickelt wird, was zu tun ist, welche Leute daran teilnehmen. Natürlich kann es sein, einmal die Datenbank erweitern zu müssen, aber das macht sich das Team eigentlich untereinander aus und gibt dann die Tasks vor und auch eben die Schätzung. Und Backend ist ein bisschen mehr, sagen wir, 3 Stunden.
3 Stunden, okay. Gut. Reicht das, die 2 Tasks?
Passt.
Ganz einfach jetzt. Gut, und wir haben hier jetzt unser Scrum Taskboard. Wir sehen jetzt, alle Tasks sind noch aktiv, wurde noch nicht begonnen. Wir sehen die Schätzungen jeweils, wir sehen die Summe, insgesamt 23 Stunden, wir sehen das pro Story. Und wenn die Entwicklung dann weiterkommt in den Sprint, kann man dann einfach mit Drag und Drop einen Task dann auf Closed setzen, das heißt, der ist dann erledigt. Man kann dieses Board auch durchaus anpassen, dass man da mehrere Spalten hat, also oft sehe ich, dass man zwischen Active und Closed vielleicht noch einen Zwischenstatus hat, dass das getestet wird. Manchmal dann auch 4 Spalten, also das kann man durchaus anpassen. Gut, so viel eigentlich zum Task Planning. Sind wir jetzt durch und ja, jetzt kann das Sprint starten. Und wir gehen in die Entwicklung.
Sehr gut. Bevor wir jetzt wirklich das Visual Studio öffnen, was wir gleich sehen werden, noch ein paar Punkte, was kann es für Probleme bei der Entwicklung geben. Natürlich auch die Prioritäten, was das Team jetzt eigentlich tun soll, kann ein Problem sein. Also nicht nur grob bei den Requirements, bei den User Stories, sondern eben auch, was ist der nächste Task, der zu tun ist, was ist die nächste User Story, die zu tun ist, oder was ist auch der nächste Bug, falls sowas reinkommt. Das sieht natürlich auch immer wieder. Und wir haben vorhin schon das Taskboard gesehen als klare Übersicht für das Team. Das ist sehr transparent. Das Team weiß, was passiert, der Product Owner weiß, was passiert. Und soll es Probleme geben, kann der Scrum Master auch noch ganz einfach eingreifen. Dann auch gerade erwähnt, wann sollen Bugs behandelt werden. Da kann auch der Product Owner dann steuernd eingreifen und eine Priorisierung daran vornehmen. Ganz wichtig auch für eine Softwareentwicklung, Code-Reviews, wie kann ich den Prozess abbilden. Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten und auch 2 Vorschläge von uns. Einerseits Code-Reviews im sogenannten Pair-Programming einfach zu machen. Das heißt, ein Entwickler setzt sich zum anderen dazu und beide reviewen den Code, der geschrieben wurde. Hat den Vorteil, dass Junior-Entwickler, Entwickler mit weniger Erfahrung, dann auch sehr schnell dazulernen können und das ist kein wirklicher Overhead. Für Teams, die verteilt sind, die nicht im gleichen Büro sitzen, vielleicht sogar in anderen Städten arbeiten, gibt es auch die Möglichkeit, Code-Reviews über den Team Foundation Server abzuwickeln. Da werde ich nachher dann kurz in der Demo auch zeigen, wo man dieses Feature findet. Ganz wichtig auch Code-Qualität. Wie kann ich diese messbar und überprüfbar machen, ohne jetzt vielleicht mit einem Code-Review zu arbeiten? Was natürlich zeitaufwendig ist und hier gibt es auch automatische Messmethoden und Überprüfungsmethoden, statische Codeanalyse zum Beispiel, die in Visual Studio integriert sind. Auch ein Vorausblick werden wir auch in der Demo dann gleich sehen und behandeln. Dann klassisches Problem. Entwickler geht auf Urlaub, checkt noch schnell seine Änderungen ein, weil er sich denkt, das ist schon fertig und das passt schon. Und er checkt aber fehlerhaften Code ein, der nicht mal kompiliert und ist dann vielleicht 2 Wochen nicht da. Klassisches Problem aus der Entwicklung. Und hier gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern, indem man den sogenannten Gated-Check-In konfiguriert, der das Ganze dann verhindert. Und last but not least, die Übersicht, geht sich der aktuelle Sprint überhaupt aus? Der Willi hat schon das Burndown-Chart erwähnt, was eine ganz einfache Möglichkeit ist, hier den Überblick zu behalten. Gut, genug von der Theorie eigentlich. Starten wir die Entwicklung, starten wir unser Feature, was wir geplant haben. Das heißt, was ich jetzt als Entwickler normalerweise mache, ich gehe genauso auf das Taskboard. Ich werde das einmal aktualisieren, weil wir haben ja gerade etwas hinzugefügt. Und sehe mir am Taskboard an, was ist als nächstes zu tun. Und sehe diese 2 Tasks, die wir gerade geplant haben. Das heißt, ich starte jetzt mit der Entwicklung und weise die einfach mal meinem User zu, damit die anderen alle wissen, dass ich jetzt daran arbeite.
Also du bist das selbst organisierende Team und nimmst dir den
ganz genau.
Task selbst. Ja.
So, und auch gleich den 2. Und wir gehen ins Visual Studio und haben hier den Team Explorer auf der rechten Seite. Der ist jetzt neu im Visual Studio 2012, also er ist überarbeitet worden. Und habe hier ein nettes Feature, das nennt sich My Work, wo ich sehe, was zu tun ist. Und ich sehe auch gleich hier, die 2 Tasks, die ich mir schon zugeordnet habe, sehe ich jetzt auch schon bei meinen Available Work Items. Das ist extrem angenehm, weil ich mit dem Web Access kombiniert mit Visual Studio hier sehr schnell und dynamisch sehe, was zu tun ist. Und was ich jetzt mache, ich sage einfach, das Ganze möchte ich jetzt, an dem möchte ich arbeiten. Das heißt, ich klicke hier nochmal auf Start. Was jetzt den Vorteil hat, wenn ich dann den Source Code einchecke, wird mein sogenanntes Change Set, der Source Code, den ich einchecke, direkt mit den 2 Tasks verknüpft. Das heißt, man kann nachher dann super nachvollziehen, welche Source Code Änderung wurde für welchen Task und somit auch für welches Feature entwickelt.
Traceability.
Ganz genau. Nachdem ich es jetzt nicht mit meinem Tippen langweilen möchte eigentlich und es uns hier ja um den Prozess geht und nicht wie wir eine Webanwendung erweitert, habe ich die Änderungen schon vorbereitet. Das heißt, wenn ich hier auf die Pending Changes gehe, sehe ich schon alle Änderungen, die notwendig sind. Mich weist das Visual Studio auch noch darauf hin, ich muss unbedingt einen Kommentar eingeben. Das ist auch eine Konfiguration, die wir vorgenommen haben, um hier den Entwickler daran zu erinnern, dass er einen Kommentar eingeben soll, wenn er was eincheckt, einfach um dieses Check-in dann leichter zuordnen zu können oder schneller zu finden eben. Ein Punkt vielleicht noch, wo ich Ihnen den Code nicht vorenthalten werde. Ich sind ein gutes Entwicklungsteam. Wir haben einen Unit-Test geschrieben, der unseren Shopping-Cart jetzt testet. Und ganz einfach eigentlich, wir fügen 2 Produkte zu diesem Shopping-Cart hinzu und testen dann, ob die Remove-Item-Funktionalität, also das Entfernen von Elementen, auch funktioniert. Das heißt, den werden wir jetzt einfach kurz ausführen. Mit Steuerung RT kann ich das Ganze, den aktuellen Unit-Test ausführen und sehe im Test-Explorer, hoffentlich, dass mein Unit-Test grün wird. Einen kleinen Moment noch.
Also was ein Unit-Test genau ist und zu welcher Art oder Gattung von Tests er gehört, werden wir ja im Teil 2 noch
ganz genau
beleuchten.
So. Noch einmal auf den Test-Explorer. Und Gott sei Dank, ich habe keinen Fehler in der Vorbereitung gemacht, sondern der Unit-Test funktioniert. Ich habe ganz am Anfang bei den Slides noch erwähnt, Code Reviews, wie macht man das im Visual Studio, wenn man das requesten möchte. Da gibt es auch im Team Explorer einfach die Möglichkeit, ein Code Review zu requesten. Und hier wird dann ein Work Item am Team Foundation Server erstellt und es scheint dann auch in My Work des Kollegen auf, dass er bitte ein Review zu erledigen hat.
Wann ist so ein formelles Review eher sinnvoll, als wenn ich einfach zum Kollegen hingehe?
So wie ich vorher gesagt habe, eigentlich wenn die Entwicklung verteilt ist, sprich man arbeitet nicht im gleichen Büro, man kann sich nicht einfach zusammensetzen, dann würde ich so ein formelles Code-Review vorschlagen und man wird dann auch vom Visual Studio unterstützt und sieht genau, welche Änderungen hat der Kollege gemacht, man kann Kommentare eingeben, genau an der Stelle, wo Fragen, Feedback zu geben ist. Das ist eine ganz, ganz nette Funktionalität, die das auch direkt mit der Entwicklungsumgebung integriert.
Wäre aber auch denkbar, wenn ich irgendwie ein Vier-Augen-Prinzip brauche, zum Beispiel für irgendeine kritische Funktionalität, dass ich das quasi formell abbilde.
Natürlich, ja. Gut, dann checken wir das einmal ein. Ja, schreiben noch implemented remove item und schaue, dass ich das Ganze am Server bringe. Er fragt mich jetzt noch, 5 Elemente, einen Punkt habe ich noch Ihnen vorenthalten. Ich habe gesagt, Code-Analyse, die werden wir jetzt auch noch aktivieren, das geht nämlich auch ganz einfach. In den Eigenschaften von unserem Webprojekt komme ich mit Alt-Enter hin oder halt mit den rechter Maustaste den Properties. Aktiviere ich jetzt noch die statische Code-Analyse, die Entwickler werden das unter FXCop wahrscheinlich kennen, wo dann gewisse vordefinierte Regeln, die sich das Team untereinander am besten am Anfang des Projekts ausmacht, automatisch überprüft werden. Gut, jetzt haben wir das auch noch geändert. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich 6 Änderungen und checken diese dann ein. Ganz genau. So, schicken das an den Server und ich bekomme jetzt die Nachricht, dass wir einen sogenannten Gated Check-In konfiguriert haben. Ich werde dabei auf Build Changes klicken, damit das im Hintergrund ablaufen kann. Und währenddessen erkläre ich kurz, was dieser Gated Check-In macht. Der Gated Check-In überprüft jetzt meine Änderungen. Einerseits kompilieren sie überhaupt, um eben dieses Problem zu beseitigen, dass fehlerhafter Code in die Source-Code-Verwaltung kommt. Und es wird auch die statische Code-Analyse ausgeführt. Die ich jetzt gerade im Projekt aktiviert habe. Das heißt, sind alle Qualitätskriterien erfüllt und die werden automatisch überprüft. Das heißt, wenn diese nicht erfüllt werden, wird der Source-Code auch nicht eingecheckt. Ich werde jetzt auf die Builds gehen und sehe, dass der Build noch gequeued ist. Müssen wir den Build noch aktivieren, richtigerweise.
Ich habe vielleicht in der Zwischenzeit auch noch eine Frage. Du hast ja vorher gesagt, so quasi Entwickler geht auf Urlaub. Da ist vielleicht kein lauffähiger Code drinnen. Also bevor er auf Urlaub fährt, er kann schon seinen Code am zentralen Server ablegen und der wird auch gebackupt. Aber solange die Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, ist er für die anderen nicht sichtbar. Also ist er gesamtheitlich im Projekt nicht sichtbar. Also der hat schon eine gesicherte Umgebung, wo er seinen Code ablegt.
Ganz genau. Das heißt dann Shelfset, das wird am Server hinterlegt. Da können auch die Teammitglieder darauf zugreifen. Das heißt, der Code ist nicht verloren. So, wir sehen hier, aus irgendeinem Grund ist unser Service stehen geblieben. Das heißt, wir starten den jetzt einfach nochmal. So. Und in einem Moment sollte der Build durchgehen. Das heißt, dieses Shelfset ist am Server hinterlegt und kann dann auch wieder lokal geholt werden, bearbeitet werden, ausgebessert werden. Das heißt, das geht nicht verloren. So, wir sehen jetzt, der Build ist in Progress. Die Build-Seite selber aktualisiert sich selber. Ich kann sie auch selber mit F5 aktualisieren. Und wir werden dann gleich hoffentlich den Build durchbringen.
Du hast das Code eingecheckt, wir gehen sozusagen diese Qualitätskriterien durch, er bildet das gerade, schaut, ob die Software lauffähig ist und das ist so quasi die Überprüfung, ob das schon fertiggestellt wurde.
Genau. Was wir auch noch konfiguriert haben bei unserem Build ist, anscheinend habe ich etwas vergessen. Gut, dass wir den Gated Check-In haben. Was ich noch sagen wollte, der Gated Check-In würde dann auch, wenn er durchgeht, gleich auf unsere Umgebung deployen. Das heißt, wir sehen dann auch gleich die Änderungen live auf unserem System. Das ist auch ein Tipp für Entwicklungsumgebungen. Das heißt, im Development kann ich mir einen Testserver hinstellen und immer automatisch jede Entwicklung dort live mitverfolgen.
Gut. Das Deployment sozusagen.
Mhm. Ganz genau.
Was ist jetzt passiert?
Ich dürfte eine von unseren Qualitätsregeln nicht erfüllt haben.
Böse.
Das heißt, das bessern wir noch schnell aus, damit wir quasi unsere Entwicklung abschließen können. Und zwar habe ich hier beim Card Controller, beim Interface, heißt das Ganze ID, das ist eine einfache Namensregel, die ich verletzt habe. Das heißt, ich benenne ich jetzt um auf Index. Da in der Implementierung das Ganze dann auch Index heißt. Hier noch ganz kurz als Kontrolle.
Das heißt, er überprüft wirklich solche Details wie stimmt der Typ und der Name der Variable überein.
Ganz genau. Jetzt probieren wir das noch zu bilden, lokal. Macht auch jeder Entwickler normal, bevor er eincheckt, aber notfalls haben wir den Gated Check-In, der und dann davor bewahrt.
Ein strenger Wächter.
Ein strenger Wächter, sehr gut. Gut, der Build ist durchgegangen. Ich gehe wieder zurück in den Team Explorer und werde meine Änderungen einchecken. Und diesmal gehen sie hoffentlich durch. Was man hier auch sieht, ich verknüpfe diesen Check-in gleich mit unseren zwei Tasks, mit diesen zwei Work-Items. Ich habe daran gearbeitet und wir werden die gleich dann auf Close setzen, weil ich sage, ich bin einmal als Entwickler fertig. Gut, kommt wieder der Gated Check-in. Wir bilden die Änderungen und schauen bei den Builds, was sich so tut. Wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn der jetzt durchgeht, wird gleich die Webseite live deployed und wir können dann gleich die Änderungen sehen und im zweiten Teil dann eigentlich auch testen. Was ganz wichtig ist, denke ich, auch für unseren Product Owner, der will ja gute qualitative Software haben.
Genau, dann kann ich mir das gleich anschauen. Ist sozusagen die Königsklasse einer kontinuierlichen Wertschöpfung, wenn wir das dann auch gleich in den Betrieb bringen.
So, wenn wir gleich den Build durch haben hoffentlich. Und er hat es kopiert und wir sind grün. Sehr gut.
Sehr gut, René.
Gut, das heißt, wir schauen uns das gleich jetzt in der Live-Umgebung an. Normal als Entwickler würde man es lokal ausprobieren. Aber wir sind so ambitioniert, dass wir das heute gleich direkt auf unserem Cloud-Website machen. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, auch ein Zeichen, dass jetzt neue DLLs da sind. Und wenn ich jetzt auf unserem Shopping-Cart klicke, habe ich jetzt das Remove-Item-Feature, so wie spezifiziert, umgesetzt. Probieren wir noch aus. Perfekt.
Funktioniert.
Super. Damit haben wir die Entwicklung jetzt einmal soweit abgeschlossen. Ich zeige noch ganz kurz her, dass sich natürlich das hier auch aktualisiert hat, nachdem ich erwähnt habe, die Tasks, an denen ich gearbeitet habe, sind jetzt im Close-Status und darüber hinaus wird auch unser Burndown live aktualisiert. Das heißt, wir sehen, wir sind jetzt in dem Fall sogar für unseren Demo-Sprint unter der idealen Trendlinie.
Aha.
Gut, zusammenfassend vielleicht noch, was haben wir gesehen, was haben wir für Probleme eingangs gehabt? Das Taskboard, das Visual Studio My Work, um den Überblick zu behalten. Code Review Prozess haben wir erwähnt, wie das funktioniert. Wir haben den Gated Check-In gesehen. Sehr cooles Feature, weil man braucht sich als Entwickler keine Sorgen machen, dass man fehlerhaften Code eincheckt und damit die ganze Entwicklung eventuell ausfällt. Und das Burndown Chart, um den Überblick zu behalten, einen groben Überblick, ob sich alles ausgehen wird. Gut, das war es von meiner Seite einmal von der Entwicklung.
Genau, damit haben wir einen Teil unseres Projektes bereits umgesetzt, sind damit auch mit dem ersten Teil unseres Vortrages am Ende. Verpassen Sie nicht Teil 2, wenn Sie sehen möchten, wie es weitergeht. Wir werden im Teil 2 unsere Entwicklung testen und auch die verschiedenen Testarten, wie vorher schon kurz erwähnt, erklären. Wir führen auch unseren Sprint und unser Vorgehensmodell zu einem Ende, wollen auch diesen Kreis im Teil 2 schließen. Wir zeigen Ihnen im Teil 2 auch, wo Sie Ressourcen finden, mit denen Sie erfolgreich Ihr eigenes Projekt umsetzen können. Wir wollen Ihre Fragen beantworten im Teil 2 und wir belohnen auch Ihre Agilität im Teil 2. Der letzte Punkt vielleicht für den Webcast nicht so relevant. Wir können nur sagen, Sie als Publikum fehlen uns in der Webaufzeichnung. Wenn Sie jetzt im Saal wären, dann hätten Sie auch das ein oder andere T-Shirt von uns abbekommen. Ja, damit bleibt uns eigentlich nur mehr die Verabschiedung für den ersten Teil. Wir bedanken uns für Ihre Agilität, hoffen, dass der erste Teil ansprechend war und dass wir Sie dann im Teil 2 wieder begrüßen können, weil wir auch gemeinsam dann dort unser Projekt zu Ende führen möchten. Dankeschön.
Danke. Danke.